Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe Total beglubbt in dieser Saison. Und damit auch herzlich willkommen, ja, zurück nach der Länderspielpause. Der 1. FC Nürnberg gastierte bei Dynamo Dresden und konnte kein Osterwunder verbuchen. Stattdessen gibt es das 5. Spiel in Folge ohne Sieg. Und es bleibt dabei, dass die Offensive gehörig hapert. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute gleich 3 Gäste eingeladen. Und das sind Felix, Simon und Stefan. Hallo ihr 3.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen natürlich auf das Spiel schauen. Wie hat sich dieses 1:1 gestaltet? Wie ist es dazu gekommen? Wer stach heraus? Wer war vielleicht auch ein besonderer Aufreger in dieser Partie? Aber wir wollen auch mal darauf schauen, wie sich jetzt die Stimmungslage angesichts von 5 sieglosen Spielen und einem ja doch nicht mehr so beträchtlichen Vorsprung auf Kiel mittlerweile im Fanlager gestaltet, denn da ist so ein bisschen Unruhe eingekommen und wir wollen natürlich dann abschließend auch noch darauf schauen, wie es am kommenden Samstag aussieht. Dann gastiert der 1. FC Heidenheim in Nürnberg und die haben mittlerweile auch so ein veritables Problem stehen, nämlich auf dem 16. Tabellenplatz. Aber anfangen wollen wir natürlich mit der Aufstellung. Felix, da gab es jetzt nicht so viele Änderungen verglichen zu der Partie gegen Darmstadt vor der Länderspielpause. Lediglich Palacios kam für Strelak in die erste Elf.
Ja, also kann man machen. Ich hätte Strelak trotzdem drin gelassen, um ihm einfach wieder Spielzeit zu geben, weil ich glaube, wenn er mal trifft, dann, also er muss sich auch einspielen. Das hat man ja in den letzten Spielen auch gesehen, dass die Laufwege irgendwie ein bisschen komisch waren und es alles so uneingespielt einfach gewirkt hat. Und man kann es aber auch verstehen und ja, keine Ahnung, Stefaniak konnte ich auch vollkommen verstehen, weil er war ja auch schon laut Interviews etc. vorher schon heiß und vielleicht trifft ja auch mal, oder konnte man sich denken, vielleicht trifft ja auch mal irgendwie ein Ex-Spieler für uns. Wie wir später rausgefunden haben, war dem nicht so, aber an sich war ich mit der Aufstellung an sich zufrieden. Also es hätte was werden können, habe ich mir vor dem Spiel gedacht.
Ja, positiv, wir wussten schon vor dem Spiel, es wird nicht Peniel Mlapa für Dynamo Dresden treffen, denn der saß nicht auf der Bank, war auch nicht in der ersten Elf. Simon, wie sah es bei dir aus? Warst du zufrieden mit der Aufstellung?
Ja, also für mich war auch einfach das mit Strelak vielleicht ein bisschen eine Überraschung. Und ich meine, Sully stand zwar schon länger in der Kritik, aber dass Kölner an ihm festhält, ist eigentlich, ja, war schon vorm Spiel klar und ist auch bei einer Ballbesitzmannschaft wie Dresden gar nicht mal schlecht, wenn man da schnelle Leute hat, die vorne dann auch pressen können. Von daher war es eigentlich auch aus taktischer Sicht richtig, Sully drin zu lassen. Und Stefaniak, der war ja laut eigener Aussage ja heiß wie Frittenfett auf das Spiel und aufs Publikum in Dresden und die Atmosphäre und das wäre schon fast gemein gewesen, neben das zu verweigern.
Stefan, Eduard Löwen hatte seine Gelbsperre abgesessen, saß dennoch nur auf der Bank, für dich nachvollziehbar?
Ich habe spaßeshalber gesagt, warum nicht eigentlich in Löwen mal in Sturm stellen, aber ja, trotzdem war es nachvollziehbar. War in der Länderspielpause zweimal 90 Minuten auf dem Platz, weiß man auch nicht, wie fit er da zurückkommen ist und von dem her war es nachvollziehbar. Also wie gesagt, die Aufstellung war eigentlich das, ja, sage ich mal, das Beste, was wir im Augenblick so mehr oder weniger haben.
Gut, dann lasst uns ins Spiel gehen. Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass ein paar Tage vergangen sind, seitdem, ich glaube, mein Blick auf die 90 Minuten in Dresden hat sich seitdem noch mal ein bisschen verändert. Felix, wir standen ja zusammen im Stadion. Die Anfangsphase war noch relativ ausgeglichen. Der 1. FC Nürnberg zwar mit deutlich weniger Ballbesitz als Dynamo Dresden, aber Simon hat es schon angesprochen, Ballbesitzmannschaft Dynamo Dresden letzte Saison deutlich den meisten Ballbesitz innerhalb der Liga, auch diese Saison wieder. Aber der FCN zunächst zumindest mal aggressiv angelaufen in den ersten 20, 25 Minuten. Und jetzt rückblickend war die Anfangsphase gar nicht so super schlecht von Nürnberg.
Nö, also ich fand die Anfangsphase eigentlich ziemlich gut, auch zum Beispiel in der 7. Minute mit dem Abseitstor von Palacios. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft auf jeden Fall Lust hat, nach vorne zu spielen, eine gewisse Idee und auch irgendwie Lust hatte zu gewinnen. Das hat man gemerkt, obwohl es auch Dynamo wirklich schwer gemacht hat. Dynamo, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Ballbesitzmannschaft, das hat man auch gemerkt, obwohl der Club ja auch gerne auf Ballbesitz spielt, die haben es einfach besser gemacht, aber wir hatten in den ersten, ich weiß nicht, 25 Minuten, weiß ich jetzt nicht, aber gefühlt in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten auf jeden Fall gut Druck und haben auch gut versucht, nach vorne zu spielen, was dann, ja, wie gesagt, zum Beispiel in der 7. Minute durch die Torchance von Palacios, der auch drin war, aber leider im Abseits gezeigt wurde.
Es war ja so, dass durch dieses aggressive Anlaufen, Simon, Dresden Probleme hatte, diesen Ballbesitz auch in irgendwas Zählbares umzumünzen. Viel von diesem Ballbesitz ist einfach in der eigenen Hälfte generiert worden. Sie haben dann immer wieder durch Abspielfehler auch den Ball verloren, hatten den Warnschuss mal in der 8. Minute durch Duljevic, aber das ist es dann im Prinzip auch schon fast gewesen in dieser anfangs Viertelstunde, anfangs 20 Minuten.
Ja, also es wurde sich halt eben, weil beide Mannschaften früh angelaufen sind, wurden da halt immer wieder Fehler provoziert, beziehungsweise einfach dieses Spiel in der eigenen Hälfte provoziert und somit war da wenig nach vorne zu sehen. Wie jetzt schon Felix sagte, ist Abseitstor, aber das war ja auch nach einem wirklich schönen langen Ball. Also da hätte vielleicht Bibiana Steinhaus auch mal ein Auge zudrücken können. Hat sie ja in dem Spiel öfter für den Club, aber halt immer so bei Sachen, wo es nicht so wichtig war. Und sonst war das wirklich Mittelfeldgeplänkel. Und von daher sah es jetzt so schlecht nicht aus. Aber man hätte natürlich mehr Offensivaktionen sich erhofft.
Eine Situation, in der Bibiana Steinhaus beide Augen zugedrückt hat. Stefan war in der 18. Minute, da fault Leibold, Hauptmann, glaube ich. Und da war schon eine gehörige Portion Glück dabei, dass es kein Elfmeter gegen Nürnberg gab.
Das auf jeden Fall. Also ich habe es im Stadion auch gesehen. Ich dachte mir, ja, da war natürlich die Emotion da. Ist richtig gepfiffen von Frau Steinhaus, aber dann, als ich dann abends die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, ja okay, also wenn Dresden dann Elfer bekommt, dürfen wir uns auf keinen Fall beschweren, also Leibold erwischt ihn schon und ja, allgemein war Leibold ist mehr durch dumme Fouls aufgefallen als das ganze Spiel und das war eben auch so eine Situation.
Ja, nichtsdestotrotz, Tim Leibold auch jemand, der meiner Meinung nach immer wieder versucht hat, offensiv anzuschieben, aber ich bin bei dir, defensiv war das nicht so unbedingt sein absoluter Sahnetag. Es war dann so, dass ab der 20. Minute Dynamo Dresden das Spiel immer mehr übernommen hat, auch weil Nürnberg nicht mehr so aggressiv angelaufen ist, Dresden einfach besser ins Spiel kam und ja, dann letzten Endes vielleicht auch dieses Anlaufen unterbunden hat, indem man schlicht und ergreifend unter anderem dann eben Stefaniak und Palacios in die Defensive drängt und somit aus der eigenen Hälfte rausdrängt. Wie hast du das gesehen, Simon?
Ja, es war alles ja ganz, es war irgendwie ein komisches Spiel. Es war einfach kein Tempo drin und man hat sich wirklich irgendwie zwar versucht, nach vorne zu kommen, Möwald mal irgendwie angenähert mit einem Schüsschen, aber nie wirklich zwingend nach vorne gekommen und hat so Dresden dann immer mehr das Kommando überlassen. Und die haben dann im Endeffekt dann im eigenen Stadion gekontert, wie man so schön sagt. Und das war irgendwie für einen Club jetzt nicht besonders förderlich, weil da haben sie irgendwie nicht mit gerechnet und dann wurde das Spiel von Clubseite her noch fahriger. Und da musste ja dann auch Markreiter musste mal mit dem Kopf an die Latte klären. Und ja, also irgendwie hat mir das Spiel in der ersten Halbzeit, also ab der 25., 30. irgendwie gar nicht mehr so gut gefallen.
Ja, du sprichst ein paar Sachen an. Es war ja so, Felix, dass Nürnberg gerade zu Beginn defensiv eigentlich noch sehr gut stand. Und auch wenn wir später über die zweite Halbzeit sprechen, kann man defensiv nicht so viel bemängeln. Aber gerade in dieser Phase wurde es dann teilweise wirklich wild und dann konnte man sich ein Stück weit auch einfach bei Dynamo bedanken, dass die ja, vielleicht im Kopf auch nicht ganz da waren und die ein oder andere Situation nicht perfekt ausgespielt haben. Es gab ja dann wirklich um die 30. Minute herum so Chancen oder vielleicht auch nur Halbchancen, wirklich im Minutentakt 30., 31., 33. Minute, in denen ja Nürnberg dann fast anfing zu schwimmen.
Ja, also insgesamt bei dem ganzen Spiel kam mir einfach Dynamo ein bisschen bissiger vor. Sie haben halt sofort versucht, jedes Spiel von Nürnberg zu unterbinden und haben auch sofort versucht, den Ball wegzunehmen. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, wieso die ganzen Fehlpässe zustande kamen. Weil im Prinzip, also man hat den Ball, also als Nürnberg-Spieler hat man den Ball bekommen und man hatte sofort vor sich einen Dynamo-Spieler stehen, der versucht hat, einen den Ball abzunehmen. Also das war, glaube ich, der Grund, wieso so viele Fehlpässe irgendwie entstanden sind. Und dann haben sie ganz oft versucht halt eben, oder es ist ihnen auch geglückt, über die Seiten zu kommen. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Flanken es waren, aber ich glaube 7 Flanken zu Torchancen von rechts und 7 von links insgesamt im Spiel. Und sie haben es dann nicht wirklich geschafft, zu richtigen Chancen auszubauen, was einerseits an unserer Abwehr lag, aber andererseits auch an dem Unvermögen, wie du gemeint hast. Also es war auf jeden Fall heiß. Also vor allem das, was du gemeint hast, in den 30ern, also irgendwie 30., 31., 33., es kam eigentlich nur noch Dynamo und ja, wir auch im Block haben so ein bisschen gezittert und haben uns gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los?
Ja, Stefan, wird dir nicht so viel anders gegangen sein und wie aus dem Nichts dann auf einmal, nachdem ja ein paar Minuten vorher mal ein Konter ganz, ganz schlecht ausgespielt wurde, dann auf einmal eben die riesige Chance durch Sally, der wirklich von Möwald fein in Szene gesetzt wird und dann einfach nicht weiß, was er machen soll und am Ende letzten Endes damit wirklich alles verkehrt macht.
Ja, es war wieder so eine typische Situation, zu viel Zeit zum Überlegen kommt es mir vor. Also war er wirklich frei durch. Hätte eigentlich nur noch am Keeper vorbei schießen müssen, aber dann hat er eben zu lang gewartet, bis dann der Verteidiger wieder da war. Und ja, man merkt halt einfach, Sully wird in Nürnberg wahrscheinlich kein Torschützenkönig mehr. Also Trefferquote ist mager und das war jetzt mal wieder Beweisstück dafür, warum das so ist.
Es gab dann noch drei nennenswerte Szenen in der ersten Halbzeit. Eine hatte Simon schon angesprochen, in der 42. Minute gab es dann nach Foul von Leibold den ja Freistoß quasi auch mehr oder minder von der 16, ja ich glaube ein Stück weiter weg war es, wenn ich mich richtig erinnere, der dann für mich ein bisschen überraschend direkt ausgeführt wurde, Marc Reiter dann mit dem Kopf an die Latte und in der 45. Minute, Simon, da war es dann soweit, da war dann Dynamo Dresden, das Glück dann doch ein bisschen hold oder eben Fabian Bredlo und am Ende stand es 1-0 für Dynamo Dresden.
Ja, aber es fängt ja eigentlich schon früher an. Es fängt ja schon damit an, dass Palacios quasi ohne Gegenwehr den Ball im Mittelfeld verliert und nur so halbherzig dann versucht, das irgendwie wieder gut zu machen. Ja, und dann die Flanke von Heise, keine Ahnung, was Bredlo sich da gedacht hat, wie er an dem Ball ist. Also es war so halb Fausten, halb irgendwie wegklatschen, halb fangen wollen. Also der war sich da, glaube ich, genauso uneins im Kopf wie Sully bei seiner Torchance, was er jetzt machen soll. Und ging halt genauso schlecht aus für den Club, weil also den ja, hat er halt Benatelli genau auf den Kopf gelegt. Und der muss nur noch einnicken. Aras steht zwar in der Nähe, aber der trotz seiner, weiß ich, eins irgendwas über 90 kommt er natürlich auch nicht hin. Und da war der Club mal wieder Riesendepp, weil sie sich das Ding quasi selbst reingelegt haben.
Ja, Eras mit seinen 1,96 sind es übrigens dann letzten Endes machtlos. Der war ja die Faust Gottes wie bei Raphael Schäfer vielleicht angebracht gewesen, oder Stefan?
Ja, also was er gemacht hat, wissen wir alle drei, alle vier wahrscheinlich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, also wir brauchen nicht drüber reden, dass es ein Fehler vom Bredlo ist, aber es stehen auch zwei Verteidiger vor uns dort und vielleicht kann ihm einfach einer sagen, dass er den Ball durchlassen kann. Also das wäre ja das Sinnvollste gewesen, dann hätte es Abstoß für uns geben. Aber Bredlo hat keine Augen im Hinterkopf, er weiß nicht, was hinter ihm ist, hin muss er an den Ball, wenn ihm keiner das Zeichen gibt. Und ja, wie er halt dann hin ist, war die war die falsche Version. Also entweder fangen oder dann wirklich wegfausten und warten, dass sich die Abwehr wieder stellt und dann einen Schuss blockt, der dann nachkommt oder ähnliches. Aber so war es auf jeden Fall falsch.
Felix, es gab dann noch eine Situation quasi direkt im Anschluss, denn sie entstand aus dem Anstoß heraus und da hatte Stefaniak dann nochmal die Möglichkeit, das Spiel im Gegenzug sofort wieder auszugleichen, aber das sollte dann nicht sein.
Ja, also war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Chance, dass die nicht drin war, ist auch richtig schade. Ich hätte erstens ihm gegönnt und zweitens wäre es einfach der direkte Ausgleich gewesen, der wahrscheinlich Dynamo auch ein bisschen kurz vor der Halbzeit noch ein bisschen demotiviert hätte, aber es sollte einfach nicht sein, weil der Keeper ihn einfach rausgeholt hat und danach leider auch Sully irgendwas mit dem Ball machen wollte, aber keine Ahnung was, auf jeden Fall war er dann im Aus. Es war sehr schade, dass der Ball nicht drin war.
Ja, am Ende stehen irgendwie 45 Minuten, in denen Nürnberg defensiv über weite Strecken gut stand, durch einen Komplettaussetzer sich mal wieder in Rückstand brachte und offensiv ja einfach nicht viel auf die Kette brachte. In den zweiten 45 Minuten sollte dann zumindest noch der Ausgleich gelingen. Ansonsten dann auch da viel Stückwerk, wie wir die gesehen haben, hört ihr gleich hier auf meinsportradio.de.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg lag mal wieder zurück, möchte man sagen, beim Gastspiel in Dresden nach den ersten 45 Minuten. 1-0 stand es, nachdem Benatelli kurz vor dem Pausenpfiff dann die Führung für Dynamo besorgt hatte. Nürnberg kam in der zweiten Halbzeit noch zurück, ansonsten war da viel, viel Stückwerk auf beiden Seiten dann zu bewundern, Simon. Ja, wenn man diese zweite Halbzeit vielleicht nochmal so ein bisschen unterteilen möchte, war es letzten Endes so, dass Nürnberg ja bis in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff wieder ein bisschen besser im Spiel war, zunächst höher gepresst hat wieder, als es dann gerade in dem zweiten Teil des ersten Durchgangs der Fall war, sich auch mit dem Ausgleich belohnt hat und dann auch optisch mal so eine kurze Drangphase hatte. Und dann hat man aber irgendwie wieder das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben.
Ja, ist so. Also es ist mir auch aufgefallen bei ein paar Offensivaktionen. Es war anfangs wirklich schön gespielt, zum Beispiel Stefaniak auf Leibold. Und der lässt sich einfach vom Verteidiger den Ball abnehmen, als wäre er ein Schuljunge. Also das kennt man von ihm anders, dass er da wirklich sich durchdribbelt, aber da war irgendwie war er da, keine Ahnung, die waren alle ein bisschen neben der Spur, vielleicht auch durch das Tor kurz vor der Halbzeit. Und ja, zum Glück hat dann eben der Capitano mal wieder das Heft in die Hand genommen und eine Flanke reingenickt und auf den ersten Blick dachte ich mir beim Tor, also ja, das ist ja jetzt auch, was ist denn das für ein Krüppelkopfball, den er jetzt da aufs Tor bringt, da muss doch viel mehr Druck dahinter. Dann titscht das Ding auf und geht eigentlich unhaltbar ins Eck. Also da war ich dann schon zufrieden und dachte, naja, vielleicht ist uns das Glück doch hold. Aber ja, das sollte halt auch irgendwie das Einzige gewesen sein, wo uns das Glück wirklich hold war.
Also so unhaltbar fand ich den nicht.
Ja, also ich habe auf Sky ein paar Mal das Tor dann gesehen und ja, es sieht dämlich aus vom Torwart, aber also so wie der Torwart rangeht, kann er nicht rausholen. weil der sich, glaube ich, bei dem Ball komplett verschätzt hat und der auch irgendwie ganz komisch die Richtung noch gewechselt hat. Also der ist, bevor er aufgekommen ist, war der nicht so aufs Eck und deswegen hat sich da Schwäbe, glaube ich, ein bisschen verschätzt und deshalb ist er nicht so rangegangen, wie er hätte sollen.
Ja, wahrscheinlich war es genau das. Also er hat sich vollkommen verschätzt und er hat nicht erwartet, dass mit der Geschwindigkeit den Behrens so nach unten köpft, weil im Prinzip war der Ball ja auch nicht wirklich schnell. Und ich glaube, dadurch wusste er einfach nicht, wo er hinspringen soll und der Ball war drin.
Genau, also es war halt, wie gesagt, so wie der Torwart rangeht, kann er nicht raus und so meinte ich es dann eben mit unhaltbar, nicht, dass der da jetzt irgendwie einen groben Bock geschossen hätte.
Ja. Stefan, wie hast du das Tor gesehen? Über den Kopfball haben wir jetzt schon gesprochen, er wurde lang und länger, langsamer und langsamer, am Ende war er drin, aber die Situation, wie das Tor entstanden ist, ist ja durchaus auch noch den ein oder anderen Kommentar wert.
Also, wenn man es eigentlich so sagt, war es ein Tor aus dem Nichts, das war wirklich die erste brauchbare Chance, sage ich jetzt mal. Möwald hat seinen Ball auf den Valentini rausgelegt und der dann mit seiner neunten Torvorlage war es, glaube ich. Wir haben wieder einen Außenverteidiger Tore vorlegen kann. Gab es auch schon lange nicht mehr. Und ja, wie gesagt, Tor aus dem Nichts, waren wir dann alle zufrieden. Und ja, danach ging es dann ein bisschen besser, fand ich so, aber kam leider nichts mehr dabei raus.
Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, gerade in den Minuten danach, in den 5 bis 10 Minuten danach, Nürnberg, meiner Meinung nach, dann mal zumindest optisch mit dem Eindruck, dass man Dresden hinten so ein bisschen reinschnüren kann, aber eben auch nicht mit so richtig brauchbaren Torchancen. Das Tor hat ja so ein Stück weit auch gezeigt gehabt, wie der Plan scheinbar war vor dem Spiel, nämlich, dass man eben Dresden früh unter Druck setzt, dass man letzten Endes, dann durchaus, selbst wenn man den Ball nicht sofort gewinnen kann, aber eben auf den zweiten Ball dann sofort drauf geht, dann einfach auch Befreiungsschläge, die dann Dresden produziert, abfängt. Und leider blieb das dann eben ein Muster ohne Wert, denn das Tor hat durchaus gezeigt, was da der Plan war. Wie gesagt, es gab dann so diese kurze Drangphase, aber es kam eben auch nichts wirklich Zählbares im Sinne von Torchancen dabei raus. Und dann plätschert das Spiel irgendwie so vor sich hin, ohne dass irgendwas großartig passiert. In der 60. kommt dann Löwen für Stefaniak, der zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie gar nichts mehr gerissen hat, großartig. In der 70. kommt dann Srelak für Sally, wo, denke ich, vielen Clubfans irgendwie der Stein vom Herzen gefallen ist, dass er nicht noch eine Chance vergeben konnte. In der 78. kommt Werner für Palacios. Und in all dieser Zeit hatte dann Dresden zwar mehr Spielkontrolle, mehr Ballbesitz, Nürnberg stand hinten aber defensiv gut, beziehungsweise hat Dresden das eben nicht mit der letzten Konzentration zu Ende gespielt. Und so plätscherte das Spiel irgendwie so ein bisschen vor sich hin, oder Stefan?
Ja, also man kann es wirklich sagen, es waren ein paar Fouls noch drin. Möwald hat sich die gelbe Karte verdient, die er bekommen hat. Und sonst, ja, nur Wechsel. Und ja, dann waren wir fast schon am Ende, als dann dass die Chance von Srelak kam. Und ja, wenn der einfach mal draufhauen würde, anstatt zu versuchen, irgendwie noch den Ball über sich, über den Gegenspieler, über den Torhüter, was weiß ich, was er davor hatte, drüber zu legen, vielleicht wäre es dann doch noch anders ausgegangen.
Ja, du hast es schon angesprochen, es passierte nicht viel und dann war André Srelak nochmal im Zentrum des Geschehens. 2. Minute der Nachspielzeit, Simon, wie hast du das vorm Fernseher erlebt?
Ja, ich dachte mir nur, haut drauf. Was macht er jetzt? Ja, okay, er will sich auf links legen. Wie zur Hölle legt er sich den jetzt vor? Oh Mann, warum haut er nicht drauf? Ich war am Verzweifeln und war dann aber im Endeffekt wäre ein Sieg schön gewesen, aber komplett unverdient. Und grundsätzlich kann man nach dem Spielverlauf aber schon so ein urfränkisches Bastschau sagen bei dem 1-1. Weil also Sieg wäre, so wie der Club gespielt hat, nicht verdient gewesen.
Felix, passend dazu vielleicht auch das Statement von Kevin Möwald nach dem Spiel. Der sagte ja, ich bin heute eher zwiegespalten, ob das ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte sind. Dynamo hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass sie im Ballbesitz sehr gut sind. Sie haben im Strafraum ein paar falsche Entscheidungen getroffen, sonst hätte es brenzliger werden können. Wir hatten aber auch unsere Chancen. Wenn man die macht, kann man am Ende sogar gewinnen. Momentan fehlt uns ein bisschen die Effizienz, die uns in der Vorrunde ausgezeichnet hat. Wir müssen uns aus dieser Phase wieder rauskämpfen. Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden und es war auch wichtig für uns, dass wir den Rückstand noch egalisiert haben. Ich bin ja ganz ehrlich und dir ging es ja nicht anders. Ich hatte nach 90 Minuten nicht das Gefühl, dass es ein gerechtes Unentschieden ist, sondern dass wir da verdammt viel Schwein gehabt haben. Aber letzten Endes, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, kann man das von Kevin Möwald vielleicht einfach so unterschreiben?
Also, im Prinzip war es nicht verdient, weil eigentlich, also es war der Punkt eigentlich nicht mal verdient, weil im Prinzip Dynamo alles richtig gemacht hat, was wir uns wahrscheinlich vorgenommen haben. Sie sind gleich auf den Ball gegangen, sie haben uns nach hinten gedrängt, sie haben versucht, dass wir hohe Bälle nach vorne schlagen, die sie wieder abfangen können, was auf jeden Fall immer wieder passiert ist. Sie sind über die Flanken gekommen, sie haben im Prinzip wahrscheinlich unser Spiel gemacht und wir hatten wirklich Glück, genau das, was Kevin Möwald gesagt hat, dass sie eben vorm Tor so ein bisschen verloren gewirkt haben und irgendwie die Chancen nicht wirklich zum Abschluss gebracht haben, weil so wirklich gefährliche Torchancen hatten sie nicht. Sie waren nur irgendwie vorm Tor. Und wir hatten eigentlich mega Glück und auch die Chance von Srelak, es kam mir jetzt irgendwie noch nicht so wirklich, für mich war das eigentlich genauso beschissen wie das von Sadi, das war einfach, er ist vorm Tor und kann schießen und macht irgendwas Komisches, was ich einfach null nachvollziehen kann. Also es ist so insgesamt irgendwie in der Offensive gerade irgendwie ein Riesenproblem, dass die einfach nicht schaffen, zu schießen oder die falsche Entscheidung treffen oder der Kopf ist zu. Ich mache mir da wirklich Sorgen, keine Ahnung, aber wir können auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn die Chance von Srelak oder Sally auch noch uns hätte den Sieg bescheren können, aber das wäre wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich gewesen.
Ja, also insgesamt ein Spiel, in dem der erste FC Nürnberg vielleicht sogar die ein oder andere klarere Torchance als Dynamo Dresden hatte, aber eben so, so viel weniger vom Spiel, das wahrscheinlich 1:1 dann leistungsgerecht ist. Lasst uns mal noch über zwei, drei Personalien sprechen. Zum einen hat es Nürnberg in diesem Spiel gefühlt wie noch keine anderen Partien dieser Saison geschafft, gelbe Karten ohne Ende einzusammeln. Kevin Möwald, haben wir schon angesprochen, hat die sich wirklich sehr verdient. Auch Tim Leibold, Everton, Stefaniak und Valentini haben ihr Übriges dazu getan. Jetzt ist Everton zu allem Übel auch noch gesperrt gegen Heidenheim. Das ist jetzt nicht unbedingt das Weltbeste, was es da passieren konnte. Aber ja, sei es mal drum, wenn wir das positiv auslegen wollen, hat zumindest der Einsatz gestimmt. Aber was machen wir denn jetzt aus dieser Offensiv-Dreier-Reihe aus Edgar Salih, aus Marvin Stefaniak und Federico Palacios? Denn die sind ja wirklich vom Kicker abgekanzelt worden, sondersgleichen, mit 6, 5,5 und 5. Und das ist eine Benotung, die ich ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen kann, Stefan.
Ja, also man kann sagen, die drei waren ein totales Fall. Also es ging gut los, aber dann ja war Ende. Lag vielleicht auch dran, ja, wie wir schon gesagt haben, am Ballbesitz von Dresden. Nur durchs Anlaufen bekommt man anscheinend keine guten Noten. Und ja, es hat auch eben von hinten raus gefehlt. Also ich habe gesagt, es war wieder ein Spiel, hier hat man gemerkt, wie der Ishak fehlt, der eben einen Ball halten kann und ihn auf seine Seite, auf seine mehr Flügelspieler rausspielen kann, um die in Szene zu setzen. Und Ishak fehlt meiner Meinung nach nicht wegen den Toren, sondern eben wegen seiner Präsenz und wegen seiner Zweikampfstärke gegen, ja, Dresden hat auch körperlich stark in dem Verteidiger. Gegen solche Mannschaften fehlt der Ishak eben. Und das hat man in dem Fall wieder gemerkt. Und wenn du jetzt gesagt hast, was machen wir mit unseren drei da vorne, wenn es meins fürs nächste Spiel, Ishak hat heute wieder trainiert, hoffen, dass er dann wieder gegen Heidenheim auf dem Platz steht.
Ja, ob es dafür langt, werden wir dann abschließend noch besprechen. Simon, mir sind so ein paar Sachen in diesem Spiel noch aufgefallen. Das eine, das war die wirklich mangelnde Standfestigkeit, aber das werden wir nicht auflösen können, was da passiert ist. Es ist für mich unbegreiflich, wie eine Profimannschaft, die in der ersten Halbzeit schon 5-mal auf dem Rasen ins Schlittern oder ins, ja, letzten Endes Fallen kommt, wie die in der zweiten Halbzeit immer noch da durch die Gegend purzelt, als wäre sie irgend so eine Hobbytruppe. Die andere Geschichte ist, und da muss man dann vielleicht auch fragen, ob sich da Michael Kölner nicht ein Stück weit verzockt hat, wie unterlegen Nürnberg in den Zweikämpfen im Mittelfeld war. Es gab ja tatsächlich nicht einen Offensivspieler, beziehungsweise von Mittelfeld angefangen bis nach ganz vorne, der positive Zweikampfbilanz in Nürnberg hatte. Auch Patrick Erras, der ja zumindest körperlich noch robuster ist. Aber zwischenzeitlich war es ja wirklich, wenn man da runter geguckt hat, da musste man ja schon fast auch Mitleid mit Stefaniak und Co. haben, weil die gefühlt alle einen Kopf kleiner waren und da einfach nur rumgeschubst wurden von ihren Gegenspielern, gar nicht in unfairer Weise, aber schlicht und ergreifend ja komplett unterlegen waren in der körperlichen Art und Weise, dass man ja da vielleicht dann noch sagen muss, hätte man da körperlicher aufstellen müssen, hätte man da vielleicht auch den anderen Ansatz wählen müssen, dass man Dynamo das Mittelfeld nicht auf die Art und Weise auch schenkt.
Durchaus. Also es ist, ich habe es ja vorhin auch gesagt, also es ist ja schön, einen schnellen Spieler wie Sully zu haben fürs offensive Pressing. Aber perfekt wäre es natürlich, wenn der halt auch ein paar Kilo auf dem Rippen hat, um auch mal einen Zweikampf zu gewinnen. Und wir wissen, dass Sully, glaube ich, nie in seinem Leben ein guter Zweikämpfer werden wird, weil er da einfach zu schmächtig ist. Und grundsätzlich auch immer die falsche Entscheidung trifft, wenn es darum geht, irgendwie an den Ball zu kommen mit dem Gegenspieler dazwischen. Und ja, Stefaniak ist ja auch so ein Hemd. Und von Palacios ganz zu schweigen. Also es war wirklich, also wir waren vorne drin einfach nicht, ich sage jetzt mal, bullig genug. So eine Kiste wie Ishak da vorne drin, Der blockt den Ball und sperrt so, zieht die Gegenspieler auf sich und legt dann auf die anderen ab. Und das war unsere große Stärke mit Ishak vorne drin. Natürlich gab es da auch Spiele, wo ein Ishak mal blass war, weil eben sein Gegenspieler halt von einer ähnlichen Statur war. Und ich weiß nicht, wie man das, wenn Ishak fürs Heidenheim-Spiel nicht fit werden sollte, wie wir das regeln sollten. Einer, der eine ähnliche Statur hat, wäre vielleicht Eduard Löwen, dass man den vorne drin aufstellt mit einem wendigen Schnellen nebendran, wie zum Beispiel Palacios. Also mit einem Zweiersturm. Dass Löwen eher der Blocker ist, um dann für Palacios den Ball abzulegen.
Felix, du wolltest was sagen.
Ja, also weil du gemeint hast, keine bulligen Spieler, weil Löwen kam ja im Prinzip für Stefaniak in der 60. Minute und so wirklich was gebracht hat, ist auch nicht. Also keine Ahnung, und ich bin mir auch nicht sicher. Also klar, das stimmt auch, Ishak macht es wirklich sehr, sehr gut, dass er die anderen Spieler in Szene setzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er in dem Spiel uns wirklich so viel weitergeholfen hätte. Vielleicht in ein, zwei Szenen, aber ansonsten, es müssen auch die anderen Spieler mitspielen. Und so oft, wie die ausgerutscht sind und den Ball verloren haben und die Zweikämpfe verloren haben, da bringt uns auch ein Ishak nicht weiter. Also im Prinzip, er braucht ja auch Leute, die ihm den Ball zuspielen. Und wenn er den Leuten den Ball zuspielt, dann müssen sie damit auch weiterrennen können. Und ich bin mir unsicher, ob alleine nur Ishak uns weiterbringt. Also das ist für mich so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Also klar, also alle Stärken, die du gesagt hast, stimmen vollkommen, aber es müssen auch die anderen mitspielen und man muss irgendwie schaffen, die aus diesem Loch rauszubringen, weil es können ja alle von denen Fußball spielen. Das ist für mich unbegreiflich, wie die da reingekommen sind. Im Prinzip bei Ishak war es ja bis zum Duisburg-Spiel genauso. Er hat nicht getroffen gehabt. Er hat zwar auch die Spieler da schon gut in Szene gesetzt, aber irgendwann war der Knoten geplatzt und ich verstehe einfach nicht, was bei uns da vorne los ist. Das ist irgendwie Scheiße am Schuh. Anders kann ich es nicht sagen. Also diesen irgendwas ist da im Kopf los. Genauso wie Sully alleine auf das Tor zuläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, im Training läuft er wahrscheinlich auf das Tor zu, denkt nicht nach und schießt das Ding rein. Und da hat er nachgedacht und dann kam wieder, ich mach den eh nicht. Und dann hat er ihn wahrscheinlich so versemmelt, wie er ihn versemmelt hat. Und irgendwie muss man gucken, dass genau das rauskommt, weil die können Fußball spielen, sonst wären die nicht auf dem Platz, sonst wären die nicht da. Also das ist für mich unverständlich. Und im Prinzip, wir haben ja, das war ja unsere große Stärke, wir haben zwar immer Gegentore bekommen, zum Glück bekommen wir nicht mehr so viel Gegentore, weil dann sähe das schon noch ein bisschen anders aus. Aber wir haben halt dann auch immer viele geschossen. Und das war ja auch nicht immer nur ein, das waren ja alle so im Prinzip. Und das ist das, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wenn ich so drüber nachdenke, dass die das eigentlich können, aber im Prinzip dann immer wieder versemmeln. Und das sind die Zweikämpfe, das ist irgendwie alles so. Die Pässe,
Ja, das sehe ich genauso. Ich würde sagen, wenn ein Sully und ein Srelak schon ein paar Buden gemacht hätten in den letzten Spielen, hätten sie jeweils ihre Chance wahrscheinlich reingemacht. Also Srelak fand ich noch schwieriger, weil der Ball echt schwer zu nehmen war. Sully, es ist ein Ding, das muss er machen. Und eben, wenn da ein Stürmer, der so einen Lauf hatte wie Ishak, den Ball so bekommt, dann ist das Ding drin. Punkt aus. Und
da oder zumindest gut gehalten.
Ja, genau. Und das ist auch das, was mich schon ein bisschen besorgt. Eben, dass wir mit dieser aktuellen Offensivschwäche, die man ja auch nicht verleugnen kann, möglicherweise jetzt echt uns, wie man von Fracken so schön sagt, vorm Klo in die Hosen machen. Also, dass wir wirklich im Endspurt noch versagen.
Ja, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Stimmung um den Verein herum gerade ist, wie sie ist. Also, vielleicht abschließend noch, ich bin da ein bisschen bei Felix. Ich glaube auch, dass Ishak uns da am Samstag nicht unbedingt den Arsch gerettet hätte, weil ja, wie es von Felix schon angesprochen wurde, einfach Pässe auch nicht ankam. Selbst technisch gute Leute wie Möwald hatten Probleme, Bälle anzunehmen, haben die irgendwo hin springen lassen. Und wenn der Ball nie zu Ishak kommt, kann der machen, was er möchte. Und ich hatte es ja auch angesprochen, die Zweikampfschwäche, die lag ja nicht nur bei Sully, Stefaniak und Palacios, die war ja auch bei Möwald und Eras richtig haarsträubend. Bei Behrens ging es gerade noch so. Also das Problem war da, glaube ich, ein deutlich vielschichtigeres. Das Problem ist vielleicht auch ein viel tieferes, wenn wir gerade daran denken, dass Behrens aktuell immer deutlich tiefer spielen muss, auch weil er vielleicht aggressiver angelaufen wird, dass da vielleicht auch ein Stück weit einfach ein Problem der Offensive liegt. Und dann ist natürlich noch die große Frage, wenn Mikhail Ishak zurückkommt, kommt er denn überhaupt auch nur ansatzweise in der Form zurück, mit der er in die Verletzung reingegangen ist? Aber darüber können wir uns dann den Kopf zerbrechen, wenn es soweit ist. Als nächstes möchten wir erstmal dann darüber sprechen, wie es denn eben im Umfeld des ersten FC Nürnberg aussieht. Es ist so ein bisschen eine Katerstimmung da, man hat den Eindruck, dass man es auf den letzten Metern irgendwie noch verkackt, wie es Simon gerade schon angedeutet hat. Und wir sind gespannt, ich bin gespannt, wie ihr drei das seht. Ansonsten noch ein Hinweis, am Mittwoch gibt's das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Serbien hier auf meinsportradio.de. Florian Eib und Peter Lomb melden sich dann ab 19 Uhr aus Leipzig und dann könnt ihr live dabei sein auf meinsportradio.de oder auch in der App. Die gibt's sowohl für iOS als auch für Android, also wenn ihr auf Handball steht und da fallen auf jeden Fall mehr Tore als beim ersten FC Nürnberg aktuell, dann schaltet da morgen ein. Wir melden uns gleich zurück hier bei Total Beklubbt und sprechen dann über die Stimmungslage rund um den Pfalzner Weiher.
Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der erste FC Nürnberg befindet sich in einer mittelschweren Krise, zumindest was Ergebnisse angeht und was seinen Offensivfußball angeht. 5 Spiele ist man jetzt in Folge sieglos, hat in dieser Zeit 3 Punkte geholt, nur 2 Tore geschossen und aus dem einst so komfortablen Vorsprung auf Holstein Kiel sind eben nur noch 2 oder vom einst so komfortablen Vorsprung sind nur noch 2 Punkte übrig geblieben. Wir hatten vor ein paar Tagen oder Wochen schon mal darüber gesprochen, dass da jetzt sich so ein bisschen was regt im Umfeld des ersten FC Nürnberg, dass eben auch angesichts dessen, dass auch die Spiele davor schon mehr schlecht als recht waren, man so ein bisschen den Eindruck hat, dass dass die Angst einfach umgeht, dass man diesen sicher geglaubten Aufstieg noch wegwirft, aber nichtsdestotrotz war die Stimmung im Stadion und die in den sozialen Kanälen dann doch sehr, sehr gegenläufig. Felix, du hast es gerade im Off schon mal erzählt, im Blog hatte man den Eindruck, okay, war ein scheiß Spiel, aber abhaken, Mund abwischen, weitermachen.
Ja, also wie gesagt, wir waren ja beide im Block gestanden, das Spiel war vorbei, war so ein bisschen Gefühl zwischen, okay, da haben wir ein bisschen Schwein gehabt und hätte halt Sully das Tor gemacht. Aber insgesamt war das okay und es kam ja auch dann die Mannschaft und im Prinzip hat ja auch der ganze Block nochmal geklatscht, hat ihn nochmal angefeuert und hat ihnen quasi gezeigt, ey, wir stehen hinter euch. Und das war so die Stimmung und ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, als wir rausgelaufen sind. Wir hatten ja lang genug Zeit, so ein paar Leuten zuzuhören, weil wir standen da ja nochmal eine Stunde, bis man aus dem Block gekommen ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass da einer irgendwie tierisch schlecht gelaunt ist oder irgendwie jetzt Spieler angeht. Klar hat man ab und zu mal Sally gehört, aber so die Grundstimmung war eigentlich okay. Also fand ich jetzt nicht wirklich schlimm. Und ja, dann bin ich irgendwann abends, als ich dann zu Hause war, mal auf Twitter und Facebook gegangen und habe mir gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Also es war, also Facebook, weiß man ja sowieso, Kommentarspalte, dass da teilweise alles ein bisschen noch schlimmer ist als auf Twitter, aber es war echt teilweise, ich fand es einfach übertrieben und fand es auch irgendwie so ein bisschen, also klar kann man sich aufregen, das ist auch vollkommen legitim, aber was viele Leute vielleicht auch nicht bedenken, und das habe ich ja vorhin auch gemeint mit dem Kopf, die Spieler und Trainer können das auch lesen und das ist ein bisschen für mich so, ich verstehe es nicht, wie man diejenigen, die man eigentlich anfeuern will und von denen man verlangt, dass sie gut spielen, so in dem Ausmaß runtermachen kann. Also klar, normale Kritik ist auch vollkommen legitim und das kann man auch gerne machen, aber das war meiner Meinung nach vollkommen unter der Gürtellinie und ich verstehe nicht, was man damit bezwecken will als Fan. Also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Das war für mich so ein bisschen okay. Also es war auch irgendwie, ja, es ist öfter ja schon mal beim Club, dass auch immer gleich der Pessimismus vorkommt, weil der Serie jetzt kann ich das auch vollkommen verstehen, aber das war meiner Meinung nach ein bisschen drüber alles.
Stefan, wie ist deine Wahrnehmung? Ist das ja jetzt so eine fränkisch-fatalistische Stimmung, Einstellung, die da jetzt einfach durchschlägt, so, ja, typisch Club, typisch Depp, jetzt versauen die es halt schon wieder und oder wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, es kommt einem so vor, also ich muss ihm Felix auch recht geben, wir standen ja ewig in der Schleuse, ich glaube, das größte Problem, wo sich die Leute drüber aufgeregt haben, war über die Organisation der Shuttlebusse von den Dresdnern, aber sonst, ja, also wie gesagt, ich bin auch raus und habe gesagt, ja okay, unterm Strich in Dresden einen Punkt holen, so schlecht ist es auch nicht, da ist immer schwer zu spielen. Und dann schaust du auf dem Heimweg Twitter rein und meinst, ja, wir haben ja gerade im Abstiegskampf entscheidendes Spiel gegen Dresden verloren und die Lage ist aussichtslos. Also klar ist gerade die Offensive ein bisschen das Problem. Das kann einem Angst machen, aber ich habe mir vor die Bilanz von Kiel angeschaut, die haben in den letzten 15 Spielen 2 Siege geholt, haben davor 11 Spiele nicht gewonnen. Düsseldorf hat die Saison 7 Spiele zwischenzeitlich keinen einzigen Sieg geholt. Also es hat jede Mannschaft, die da oben steht, irgendwie einen Durchhänger. Und dass jetzt Regensburg so weitermacht, glaube ich auch nicht. Und ich hoffe jetzt mal, dass bei uns eben der Durchhänger nicht so lang andauert, aber da muss ich einem Kölner recht geben. Wie immer sagt, jeder hat mal eine schlechte Phase und wir müssen jetzt gemeinsam wieder raus. Und ja, hoffen wir das Beste, aber es ist halt, wie gesagt, wie du gesagt hast, dieser fränkische Pessimismus. Es ist, der Club ist ein Depp. Es hat noch nie einen Verein gegeben, der, ich weiß nicht, an welchem Spieltag wir Tabellenführer waren, der aber zu dem Spieltag auf dem Aufstiegsplatz war, hat es noch keiner geschafft. Oder auf 1 war, hat es noch kein Verein geschafft, nicht aufzusteigen. Es wäre mal wieder typisch Club, sagt dann jeder, dass wir der Erste wären. Es ist halt, wie gesagt, einfach dieser Pessimismus, der da im Umfeld ein bisschen ist. Und das schadet, finde ich. Also besser wäre es, Optimismus von den Rängen ausstrahlen und so eben auch diese junge Mannschaft mitnehmen. Es ist ja wirklich so, wir hatten von der Mannschaft, wir hatten das letzte Mal, wir waren Relegation dabei, Möwald, Behrens, Eras, Leibold, Markreiter. Und die einzigen zwei, die da wirklich mit Arsch in der Hose dabei waren, sage ich jetzt mal, waren der Behrens und der Markreiter, der Möwald und Leibold waren da auch noch Jungspunde. Von dem her, wie gesagt, zusammen angreifen.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass Nürnberg viele, viele Negativrekorde hält und es wäre natürlich dann ein weiterer. Simon, du hast vorhin im Off schon mal was gesagt und vielleicht ist das auch was unsere Wahrnehmung völlig trübt. Social Media ist natürlich irgendwie auch immer ein Stück weit Filterblase, an der man selber schuld ist. Ist es vielleicht auch eine völlig verzerrte Wahrnehmung, die wir da haben?
Ja, natürlich. Es ist halt einfach, es fallen in unserer Filterblase fallen die auf, die am lautesten schreien. Es fallen die auf, die am meisten twittern, am meisten Kommentare schreiben bei Facebook oder sonst was. Und dann sollte man vielleicht auch mal einfach nur auf die Accounts von den Leuten mit Ahnung schauen, wie zum Beispiel mal Clubfans United erwähnt. Da wird zwar kritisiert, aber da wird sachlich kritisiert, da wird gesagt, was man besser machen kann, und da wird nicht einfach polemisch auf einen Sully draufgehauen, auf einen Bredlo draufgehauen und 20 Mal in einer Stunde geschrieben, dass Sully ja nichts taugt und der raus, sondern da werden auch mal Vorschläge gebracht, wie man es besser machen kann. Und ich war jetzt wirklich nach diesem Spieltag das erste Mal seit langer Zeit kurz davor, Clubfans zu entfolgen, weil sie mir mächtig auf die Eier gehen. Und natürlich läuft es gerade nicht gut, aber wie gerade schon gesagt wurde, jede Mannschaft, die da oben steht, hatte eine Schwächephase in der Saison. Und wenn andere Mannschaften so viel besser wären als wir, würde nicht nur eine Mannschaft und das auch mit recht viel Glück vor uns stehen. Und das sollte man immer noch im Hinterkopf behalten. Wir sind Zweiter in einer unglaublich ausgeglichenen Liga. Also zwischen Platz 16 und Platz 4 liegen 6 Punkte. Und da ist alles noch drin. Ich würde jetzt nur mal behaupten, also der Club steigt diese Saison auf jeden Fall nicht ab. Aber Ingolstadt als Vierter sollte sich noch nicht zu sicher sein, dass die nicht da hinten noch reinrutschen. Und das lassen viele Leute außer Acht. Die sehen immer nur, der Club hat jetzt 1-1 gespielt gegen Dynamo Dresden, die aber auch da hinten drin standen vor dem Spiel. Ja, und es geht schnell, dass man da hinten drin steht. Das ist so eng, habe ich das noch nie erlebt in meinen, weiß ich, 30 ist übertrieben, aber 25 Jahren, wo ich mich jetzt ernsthaft mit Fußball auseinandersetze. Und von daher soll man hier bitte mal die Kirche im Dorf lassen und lieber die Mannschaft anfeuern, alles dafür geben, dass Fans und Mannschaft zusammen nach dem Ende der Saison den Aufstieg feiern können, und dann muss man halt auch mal drüber hinwegblicken, dass ein Sully so ein Ding versemmelt und nicht gleich Sully raus fordern, weil Michael Kölner steht da draußen und hat es auch gesehen. Und wenn Sully spielt, weil er sich im Training scheinbar so gut präsentiert, dass an ihm kein Weg vorbeiführt im System Kölner. Und dann müssen das andere eben besser machen, wenn sie da auf den Platz wollen.
Ja, Michael Kölner natürlich dann auch wieder in die Kritik geraten. Aber ihr habt jetzt mehrere Punkte angesprochen, und es gibt zum Glück, und es soll ja an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, eben auch andere Stimmen, unter anderem auf clubgeflüster.wordpress.com, also der, denke ich, auch relativ bekannte Blog von Frank Ordosch. Und der schrieb, dass am Ende Mittelmaß aufsteigen wird. Und genau so ist es letzten Endes. Und das hast du ja im Prinzip auch gerade schon so ein Stück weit gesagt, Simon. Wenn dahinter Mannschaften so viel besser wären als Nürnberg, dann würden die doch angesichts der Durststrecke, die Nürnberg da gerade hinlegt, längst vor dem Club stehen. Und noch viel beeindruckender als diese wirklich schon unglaubliche Kiel-Statistik finde ich, dass seit dem 15. Spieltag der Viertplatzierte nicht mehr gewonnen hat. Und deswegen steht ja auch Kiel überhaupt noch auf dem Relegationsplatz. Also am Ende steigt da, und das wird halt so sein, da steigt eine Mannschaft auf, die nicht besser als Mittelmaß ist in dieser komplett mittelmäßigen Liga. Aber wenn das dann Nürnberg ist, dann ist es eben so. Und dann ist es doch auch völlig okay. Und ich glaube, das darf man irgendwie nicht vergessen. Und wenn es am Ende nicht Nürnberg ist, dann war dann halt eben doch jemand besser. Natürlich ist das scheiße, natürlich wünschen wir uns das alle anders, weil es wahrscheinlich auch nie wieder so einfach wird, aufzusteigen wie in dieser Saison. Aber, und da müssen wir dann eben die Kirche auch im Dorf lassen, es sind immer noch 2 Punkte Vorsprung auf Kiel. Es ist jetzt sogar wieder 1 Punkt mehr Vorsprung auf den Viertplatzierten, auf Ingolstadt 7. Und Platz 1 ist halt weg, das hat man jetzt hergeschenkt und so einfach ist es. Und jetzt müssen wir einfach gucken, es ist wieder ein Spiel weniger geworden. Es kommen 2 richtig schwere Spiele dann demnächst, es kommen Ingolstadt und es kommen Kiel. Aber wenn die Mannschaft da abliefert, dann ist auch am Ende nichts in den Brunnen gefallen, oder?
Felix, Platz 1 ist weg, würde ich nicht behaupten. Also können wir gern drüber wetten, aber Düsseldorf spielt nur gegen Kiel und gegen Nürnberg. Die verlieren zweimal, du gewinnst zweimal, dann hast du wieder. Das sind 6 Punkte. Also von dem her,
ja gut, wie man schon gesagt, ich habe auch nichts ziemlich, dagegen, wenn wir uns
ausgeglichen.
Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir uns am allerletzten Spieltag doch noch auf Platz 1 mogeln, aber ich halte es für unwahrscheinlich, sagen wir es mal so.
Nee. Ich habe es jetzt nur gemeint, eben bei eben diese ausgeglichene Liga. Das, darum sage ich ja der erste Platz. Weil wir hätten damit gerechnet, dass Düsseldorf gestern gegen Darmstadt verliert. Auch keiner von uns, oder?
Ich habe gewettet.
Hast hoffentlich Geld draufgesetzt, ich wollte es gerade sagen. Oder wenn man Duisburg anschaut, wie die bei uns waren, da waren es noch Aufstiegskandidat. Jetzt müssen sie wieder aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen. Das ist halt einfach so. Du hast schlechte Phase und dann wechselt halt alles wirklich mal durch. Und von dem her, wie du schon so schön gesagt hast, das Kind ist nicht im Brunnen gefallen. Es steht vielleicht auf der Kante, aber wenn es auf die richtige Seite hüpft, dann ist doch alles gut.
Ja, und bisher ist ja auch alles gut. Also ja, klar haben wir gestern haben wir Glück gehabt, dass Kiel auch nicht gewinnt, aber wie gesagt, die gewinnen ja auch nicht am Stück. Also seit November ist da jetzt auch nicht wirklich so viel passiert. Also von daher, ich bin mir auch immer nicht sicher, weil es wird ja gesagt, so, es ist nie leichter, als die Saison aufzusteigen. Man da irgendwie sich mit, weiß ich nicht, Kaiserslautern-Fans unterhält oder vielleicht Duisburg oder was weiß ich nicht. Die sagen dann eher so, naja, es ist ziemlich krass, weil im Prinzip, also ich habe mir, glaube ich, noch nie so schwer getan, irgendwie Spiele zu wetten. Weil du kannst im Prinzip, kann jeder gegen jeden verlieren und das macht es für mich eigentlich eher schwerer als leichter, da irgendwie oben zu stehen. Aber das ist, also keine Ahnung.
Anders formuliert, haben noch nie so wenig Punkte für den Aufstieg gereicht wie diese Saison.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber auch wenn ich mir angeguckt habe, also klar, war Wolfsburg spielt jetzt auch nicht die Hammer-Saison, aber unser Spiel zum Beispiel im DFB-Pokal gegen Wolfsburg fand ich bombenstark. Das war gegen den Erstligisten. Und wenn ich das vergleiche mit dem Relegationsspiel, okay, das sind nochmal andere Spiele auf jeden Fall, aber wenn ich das alleine nur mit dem Relegationsspiel gegen Frankfurt vergleiche, das waren Welten. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn eine Liga ausgeglichen ist, weil sich jede Mannschaft zu jedem Zeitpunkt immer den Arsch aufreißen muss und nicht irgendwie mal einen Gegner hat, der ein bisschen schwächer ist, sondern vielleicht stärkt es auch die Mannschaften an sich dann, dass sie vielleicht auch, falls es zu einer Relegation kommt oder wer auch immer in der Relegation spielt, diesmal halt nicht der Erstligist gewinnt, weil eben die Mannschaften durchgehend auf Feuer sein mussten die ganze Saison. Ich weiß es nicht, aber es kann ja auch das Gegenteil bewirken, weil Wettbewerb macht ja auch oder zwingt dazu, dass man auch immer 100% gibt. Also, who knows? Ich hoffe, am Ende sind wir auf jeden Fall oben und da muss ich auch vollkommen recht geben, dass der erste Platz, den sehe ich auch noch nicht weg. Also, mal positiv gedacht. Das kann sich auch noch ändern.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir in 5,5 Wochen deutlich schlauer sind, denn dann ist die Sache zumindest erstmal ohne Relegation vorbei. Und dann wäre es auf jeden Fall wohl auch so, wenn Nürnberg tatsächlich Erster würde, dass sie nicht den Negativrekord von Mainz brechen. Die halten bis jetzt übrigens den Rekord für die wenigsten Punkte als Aufsteiger. 54 waren das damals. Und damals sind sie aber als Dritter eben direkt hochgegangen. Wir alle erinnern uns an 65 Punkte in der Relegationssaison. Vielen Dank, DFL. Wir wollen gleich vorausblicken auf das Spiel gegen Heidenheim. Denn wenn es vielleicht noch nie so einfach war oder eben zumindest mit zu wenig Punkten möglich war, aufzusteigen, dann war es wahrscheinlich diese Saison auch noch nie so schwer, in der Liga zu bleiben. Und am Ende braucht es vielleicht mehr als jemals zuvor. Heidenheim steht auf dem 16. Platz, hat aktuell auch einen ziemlichen Negativlauf und ist nun der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg. Und darüber möchten wir uns gleich hier auf meinsportradio.de unterhalten.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Heidenheim gastiert am Samstag beim ersten FC Nürnberg. Aktuell, ich hatte es gerade eben schon gesagt, befinden sich die Heidenheimer auf Platz 16. Und Felix, Simon, Stefan und ich möchten nun noch darüber sprechen, was wir da erwarten. Heidenheim seit 5 Spielen ohne Sieg. Angefangen hat das Ganze mal noch auf Platz 9 und damit ist es letzten Endes ja der lebende Beweis dafür, wie schnell man da unten drin steckt und endet eben, wie gesagt, auf Platz 16. Zuletzt ist die Niederlage gegen Ingolstadt. Stefan, Heidenheim ist nicht unbedingt die angenehmste Mannschaft, die man da spielen kann. Wir erinnern uns auch an das Hinspiel, das verloren ging. Ja, und das ist so ein bisschen eine Lotterie, was man da erwarten soll, oder?
Ja, also mir kommt es mir so vor, es hängt Heidenheim davon ab, was Marc Schnatterer für einen Tag hat. Wenn der einen guten hat, geht nach vorne was, weil der legt immer eins auf. Und wenn eben nicht, ja, dann endet so. Und anscheinend hat er seit 5, also ich muss sagen, Heidenheim in letzter Zeit nicht wirklich verfolgt, aber anscheinend hat er in den letzten 5 Spiele eben nicht so viele Tore aufgelegt. Und von dem her, also es gibt auf jeden Fall angenehmere Gegner als Heidenheim. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Felix, Tore auflegen von Marc Schnatterer war gar nicht so der Knackpunkt in den letzten Wochen. Sie haben in jedem der 5 Spiele mindestens ein Tor geschossen. Sie haben halt aber auch immer mindestens eins kassiert. In aller Regel sogar 2. In den letzten 4 Partien gab es 3x2 Gegentore, 1x3 Gegentore. Also sprich, die Defensive steht einfach überhaupt nicht mehr sicher.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich die Gegner anguckt, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zum Club. Also die letzten Spiele waren Ingolstadt, Kiel und Dresden. Dresden haben wir jetzt gesehen, wie die aufspielen können und dass die irgendwie 3-2 gewonnen haben, finde ich jetzt nicht so unverständlich. Und dass man gegen Kiel und Ingolstadt verlieren kann, ist auch klar. Und 2-1 ist auch natürlich immer knapp, aber was so der Knackpunkt ist, was du jetzt auch meintest, was mir ein bisschen Hoffnung macht, sie bekommen Tore und vielleicht schafft es unsere Offensive auch mal vielleicht 2 Tore zu schießen oder 3 oder 4 oder 5 oder 10. Ich würde es mir wünschen und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Marc Schnatterer einen schlechten Tag hat und ja, dass wir in dieser Liga vielleicht mal ein bisschen nach oben springen, weil 3 Punkte in dieser Liga sind wie 10 in der normalen Liga. Von daher, mal gucken.
Gucken wir mal. Bei einem 10-9 wäre das doch ein angenehmer Samstagnachmittag. Spaß beiseite, Simon. 9 Gegentore wird der erste FC Nürnberg auch ohne Everton nicht kassieren, aber das ist natürlich eine Personalie, über die wir reden müssen. Gibt eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, was da passieren wird, oder?
Es gibt eigentlich 2. Es gibt die alte Verteidigung Mühl-Markreiter, hatten wir auch schon, hat eigentlich nicht schlecht funktioniert, aber ich tippe darauf, dass Allzweckwaffe Edu Löwen den Job übernehmen wird in der Innenverteidigung.
Nein! Felix ist nicht begeistert.
Wieso ja. denn bloß?
Ja, ich bin nicht begeistert, weil Löwen in der Innenverteidigung, wenn wir uns da erinnern, meistens, also er hat gut gespielt, aber er hatte immer, und das
immer einen Bock.
In jedem Spiel so ein bisschen, so den einen Zweikampf, den er verliert, und das wird dann ein Gegentor. Ich würde ihn definitiv nicht mehr in die Innenverteidigung stellen. Vor die Abwehrkette super, aber nicht mehr als der auch der letzte Mann sein kann. Das ist nicht gut.
Da bin ich aber bei dir, Felix. Also da sehe ich lieber Lukas Mühl am Samstag, ist das Spiel am Samstag. Hinten drin neben Markreiter und die haben es ja eigentlich auch gut gemacht, also von dem her, oder Mühl hat es eigentlich allgemein gut gemacht, ob er jetzt den Markreiter oder Everton vertreten hat, wenn er da war, wenn er gebraucht wurde, war er da, wie es so schön heißt.
Ja, und er hat ja auch jetzt in der U20 eigentlich auch sehr gut gespielt, was man so gelesen hat. Ich habe einmal nur kurz ins Spiel reingeguckt, da wurde er von dem Kommentator auf Eurosport also überschwänglichst gelobt. Und hat dann direkt einen Bock geschossen. Das war dann ein bisschen doof, aber sonst muss er wohl wirklich gute Spiele abgeliefert haben. Von daher denke ich mal, kommt er auch aus der Länderspielpause mit ordentlich Selbstvertrauen und wird sich das auch zutrauen, da hinten mit dem Schorschi alles dicht zu halten.
gut. Da sind wir uns, denke ich, dann doch relativ einig. Also ich, selbst wenn Eduard Löwen spielen sollte in der Abwehr, dann denke ich, wird es wieder nur über Dreierkette gehen. Deswegen denke ich, wird auf jeden Fall Lukas Mühl für Everton kommen. Und dann ist die Frage, was ansonsten passiert. Rechnet ihr mit offensiven Wechseln?
Ja.
Welche?
Ich glaube, er nimmt Sully aus der Schusslinie.
Ja, das auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach, wie ich vorher schon gesagt habe, ist abhängig, was der Ishak macht. Also wenn er fit ist und ja, okay, 90 Minuten wird er nicht durchhalten, aber 70 und
drei Kisten nehme ich.
Genau, 70, drei Kisten und dann die Mannschaft ein bisschen mitziehen, eine gute Stimmung an die Fans im Stadion rausbringen, vielleicht neue Hoffnung, damit unsere Schwarzmaler mal wieder Hoffnung schöpfen können und sonst, ja, also, aber selbst wenn Ishak nicht fit wird, denke ich, dass Sully nicht spielen wird. Das will er ihm nicht antun und das ist ja richtig so, weil der braucht nur einen Fehlpass spielen in Nürnberg am Samstag und dann geht das Pfeifkonzert auf den Rängen schon wieder los. Da kennen wir unsere Pappenheimer, sage ich mal.
Ja, das denke ich auch. Dann heißt es hinter mir im Block wieder, denn endlich den Näher raus.
Ja, ja.
Also da hätte ich ja...
Die Experten. Einfach eigentlich einfach umdrehen, schellen und wieder umdrehen. Eigentlich müssten wir genau das machen. Naja, was für mich noch interessant ist, weil es wurde ja so ein bisschen angedeutet in einem Interview, ob denn Bredlow im Tor steht. Das ist ja anscheinend auch noch nicht so klar. Also ich würde sagen, ja, aber es wurde ja so ein bisschen, wobei eigentlich Kölner, wenn man jetzt ehrlich ist und man immer wenn er auf den Torhüter angesprochen wurde, dann sagt er immer, dass es ein offener Wettkampf ist. Also ich glaube, es steht trotzdem Bredlow drin, aber es wurde ja so ein bisschen heiß diskutiert, ob das denn wirklich sein Ernst jetzt ist.
Ja, kommt jetzt, denke ich mal, aufs Training an. Also ich glaube, Kölner da schon, dass das alles relativ offen ist. Und er hat aber auch schon erwähnt, dass Kirschbaum, wenn er nicht die Probleme mit dem Knie ständig hätte, wahrscheinlich den Zweikampf noch offener gestaltet hätte die letzte Zeit. Und das sagt eigentlich auch schon viel aus. Also für mich, das ist aber alles natürlich Interpretationssache, sagt es schon aus, dass Kirschbaum wirklich, hätte er die Knieprobleme nicht gehabt die letzte Zeit, höchstwahrscheinlich Bredlow mal abgelöst hätte.
Ja, wir sind gespannt, was passieren wird. Fabian Bredlow in letzter Zeit ja so ein bisschen wie so eine Schrotflinte, schießt seine Stöße immer mal irgendwo hin, aber nicht sonderlich zielgerichtet. Mal gucken, ob das dann Thorsten Kirschbaum im Zweifel besser macht. Ich persönlich denke ja, selbst wenn Ishak halbwegs fit ist, dass er wenn dann eingewechselt wird, um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, um dann gegen Ingolstadt und Kiel voll da zu sein. Ich glaube, man möchte da nicht riskieren, ihn im Zweifelsfall in 60, 70 Minuten Einsatzzeit zu verheizen und ihn dann gleich wieder zu verlieren. Aber das ist ganz schönes, ja, Geschaue in die Glaskugel. Aber da möchten wir natürlich abschließend auch noch reinschauen. Wie geht's aus? Felix tippt auf mindestens 10 Tore, habe ich gehört. Nein, Spaß beiseite. Wie geht das Spiel aus? Ich tippe natürlich 2-1. Vielleicht geht's ja doch nochmal irgendwann so aus.
Ja, ich tippe diesmal auch 2-1.
Oha. Simon.
3-0. Ich bin im Stadion.
Das war gegen Fürth kein sonderlicher Glücksbringer.
Ich bin Stehplatz, wie gegen Aue zum Beispiel.
Ah, okay. Ja, ne, dann glaube ich das schon eher. Stefan, wie geht's aus?
Ich bin auch im Stadion, das sagt aber auch nicht viel aus. Ja, dass viele Tore fallen. 0-0 habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Von dem her, ach, ich glaube, der Knoten platzt. 4-1.
Ich hoffe,
der Knotenplatz, sagen wir es so.
Ich glaube, dieser Podcast ist in keinster Weise repräsentativ für das Verständnis eines Clubfans, zumindest was unsere Tippabgabe angeht.
Wir sind ja die Vernünftigen aus der Filterblase.
Wir sind offensichtlich auch die bedingungslosen Optimisten. Aber gut, ja, sei es drum. So. Wenn es am Ende so ausgeht, soll es uns allen recht sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Felix, Simon und Stefan für die Analyse des Dresden-Spiels, für die Diskussion über die Stimmung rund um den Verein. Und dann abschließend noch der Hinweis, nicht nur der erste FC Nürnberg biegt auf die Schlussgerade ein, auch bei Masters in Augusta gibt es die Schlussrunde am Sonntag hier live auf meinsportradio.de. Malte Asmus mit den Kollegen von golfpost.de übertragen die letzte Runde des ersten Majors der Golftour dieses Jahres. Ab 21 Uhr geht's los. Und wer das Stream-On-Paket der Telekom besitzt, kann seit dem 1. April das Ganze sogar hören, ohne Datenvolumen zu verbrauchen. Also, beim 1. FC Nürnberg ist vielleicht die Offensiventwicklung nicht zu sehen, bei meinsportradio.de schon. Und das soll es für diese Woche gewesen sein, hier bei Total Beklubbt. Wir melden uns dann nächste Woche wieder auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.